Deutschlandfunk, Information und Musik.
Dass sich Horst Seehofer dafür rechtfertigen muss, für sein Angebot, dass Deutschland ein Viertel der im Mittelmeer geretteten Bootsflüchtlinge aufnehmen will, das hätte man vor einem Jahr sicher auch nicht erwartet. Und das nicht nur wegen der Person Horst Seehofer, sondern auch, weil es ja bereits jetzt schon faktisch so ist, dass Bootsflüchtlinge aufgenommen werden. Nur eben nicht automatisch, sondern erst nach teils wochenlangem Geschacher, was man durchaus auch als unwürdig bezeichnen kann. Morgen findet in Malta ein Sondertreffen von Vertretern mehrerer europäischer Regierungen statt und dort soll eine Übergangslösung gefunden werden, möglicherweise also ein automatischer Verteilmechanismus. Nun muss sich Seehofer also rechtfertigen. Unter anderem gegenüber Vertretern der Schwesterpartei CDU. Da wird dann ein eigentlich altes Argument wieder hervorgeholt, wenn es heißt, damit setze man Anreize für Schlepper. Wir wollen das Thema Seenotrettung im Folgenden aber in gewisser Weise lösen von dieser Debatte um Menschen retten versus keine falschen Anreize schaffen. Wir wollen uns die juristische Perspektive anschauen. Sind Staaten nicht dazu verpflichtet, Menschen zu retten? Und zwar eben nicht nur moralisch, sondern auch rechtlich. Am Telefon ist Nele Matz-Lück an der Universität Kiel, Lehrstuhlinhaberin für öffentliches Recht mit dem Schwerpunkt Völkerrecht und Seerecht. Frau Matz-Lück, ich grüße Sie. Hallo.
Einen schönen guten Tag.
Also, rein rechtlich betrachtet, muss man Menschen auf See in Seenot retten, ja oder nein?
Ja, das kann ich Ihnen ganz kurz mit einem einfachen, knappen Ja beantworten. Jedes Schiff, jeder Kapitän auf See, der ein anderes Schiff oder überhaupt Menschen in Seenot antrifft, muss kein Schiff sein, kann auch ein Floß sein oder eine Holzplanke, muss diese Personen retten und an einen sicheren Ort bringen.
Und die Frage ist aber, wer genau ist denn verpflichtet? Die einzelne individuelle Person, also Kapitänin oder Kapitän oder auch Staaten?
Ja, da kommt es dazu, dass das Völkerrecht ein bisschen kompliziert ist. Diese Pflicht zur Rettung, die ist völkerrechtlich festgelegt, unter anderem im Seerechtsübereinkommen, aber auch in diversen anderen völkerrechtlichen Verträgen. Das heißt, diese Verträge verpflichten Staaten dazu, Schiffe unter ihrer Flagge und ihre Kapitäne zu verpflichten, auch strafrechtlich zu belangen, wenn sie dies nicht tun, Personen zu retten. Das ist also eine Pflicht, die auch staatliche Schiffe natürlich treffen würde, aber über die Staaten auch alle Privaten, die sich auf See befinden.
Und wenn es jetzt eine Situation eben im Mittelmeer gibt, dass dort potenziell Bootsflüchtlinge in Seenot geraten könnten, gibt es dann die staatliche Pflicht, sozusagen dort Patrouille zu fahren, Patrouillen zu garantieren, damit diese Menschen gerettet werden können? Oder muss wirklich eine unmittelbare Gefahr vorliegen?
Nein, also eine Pflicht, Patrouille zu fahren, gibt es nicht. Wir haben wiederum einen völkerrechtlichen Vertrag, die sogenannte Search and Rescue SAR-Konvention, die versucht oder die den Anspruch hat, die Meere in Rettungszonen aufzuteilen. Das heißt für die Staaten aber nicht, dass ich dort Patrouille fahren muss, sondern nur, dass ich für diesen Bereich verantwortlich bin, also zum Beispiel eine Seenotstelle an Land haben muss, um möglichst schnell Rettung zu organisieren. Ich muss dies aber nicht selbst tun mit eigenen Küstenwachbooten, sondern ich muss koordinieren, dass ich weiß, es ist ein Handelsschiff zum Beispiel in der Nähe und das dann anweise, diese Flüchtlinge aufzunehmen.
Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass in einer dieser Zonen Menschen ums Leben kommen, gibt es aber keine Möglichkeit, die Verantwortlichkeit beim jeweiligen Staat zu suchen, richtig?
Nein, eine unmittelbare Verantwortlichkeit für den Staat haben wir dort nicht. Sonst hätten wir ja auch das Problem, dass die EU, die ja lange Zeit Seenotrettung unter der Operation Mare Nostrum organisiert hat und diese dann aufgegeben hat, oder auch jetzt die NATO und andere Staaten, die EU, die die Operation Sophia aufgegeben haben, dass man die verantwortlich dafür halten könnte, dass diese Rettungsaktionen aufgegeben worden sind. Das gibt es so unmittelbar nicht. Die Verantwortlichkeit trifft denjenigen, der nicht rettet auf See. Und das ist im Zweifel eben der private Kapitän eines Handelsschiffes oder wenn es zufällig sich um ein staatliches Schiff handelt, ein Militärschiff oder ein Polizeiboot, die entsprechenden Verantwortlichen an Bord.
Rechtlich gesehen ist es so, dass die Rettung von Menschen und der Zugang zu Häfen natürlich zwei ganz unterschiedliche Paar Schuhe sind, richtig?
Ja, das ist richtig.
Genau. Und ein Land wie Italien, das hat das ja unter der Vorgängerregierung ja fast schon systematisch gemacht, eben den Zugang zu Häfen verweigern. Darf es das?
Ja, das darf es. Wir haben das Problem, dass diese Pflicht zur Rettung und auch die Verpflichtung, Personen an einen sicheren Ort zu bringen, nicht automatisch heißt, dass ein bestimmter Staat seine Häfen öffnen muss. Die Häfen gehören zu den sogenannten inneren Gewässern. Das ist also ganz strikt Teil des Territoriums und dort muss ich niemanden hineinlassen. Wir kommen dann in eine Sondersituation, wenn das Schiff, was Personen aufgenommen hat, selber durch eine Überbelegung, durch die Situation an Bord selber in Not gerät, dann muss der Küstenstaat helfen. Aber das heißt auch immer noch nicht zwingend, dass man ein solches Schiff in den Hafen lassen muss, wenn man anders Hilfe leisten kann durch medizinische Versorgung, durch die Evakuierung von einzelnen Personen. Die Häfen sind ein sehr strikt geschützter Raum des staatlichen Territoriums.
Es gibt ja im Rechtswesen immer mal wieder diese Situation, dass zwei Vorschriften irgendwie gegeneinander stehen oder dass zwei Rechtsgüter miteinander oder gegeneinander abgewogen werden müssen. Jetzt haben Sie ja gerade die Pflicht von Kapitänen genannt, dass die geretteten Personen an einen sicheren Hafen gebracht werden müssen. Und jetzt aber den Zugang zu verweigern zu einem Hafen, da stehen doch zwei Vorschriften oder zwei Rechtsgüter zueinander im Widerspruch.
Ja, nicht in unmittelbarem Widerspruch, aber Sie haben recht in einem Spannungsverhältnis, was für den Einzelnen schwer aufzulösen ist. Sie müssen das aber vor dem Hintergrund sehen, dass das Seerecht und diese Pflicht, Personen an einen sicheren Ort zu bringen, das muss gar nicht mal ein Hafen sein, das kann auch ein anderes Schiff sein, gar nicht gemacht ist für die Situation einer massenhaften Aufnahme von Personen. Und jetzt sind wir doch ein bisschen bei der Frage, ist das nicht ein Anreiz für Schlepperei, sondern entwickelt worden ist dieses Recht für einen Fall, dass ein Fischerboot auf hoher See sinkt und es klammern sich fünf Personen an eine Planke und die muss ich auffischen und die bringe ich irgendwo hin und von da fahren die nach Hause. Und wir haben jetzt eine ganz andere Situation, nämlich von Personen, die in den Ländern, in die sie gebracht werden, Asylanträge stellen und gar nicht auf gar keinen Fall zurück wollen in die Länder, aus denen sie kommen. Und daran sehen Sie schon, dass wir dann erst in diese Schwierigkeit kommen, dass Staaten sich weigern, diese Personen an Land zu lassen. Mhm. Die drei Schiffbrüchigen, die von einem Unglücksfall überrascht worden sind, um die geht es hier nicht. Es geht um Massen von Bootsflüchtlingen, von den Seenotgeratenen, für die diese Regelungen gar nicht gedacht waren.
Also brauchen wir ein modernisiertes Seerecht, was der aktuellen Lage oder den neuen Begebenheiten Rechnung trägt. Wie könnte das denn aussehen?
Ich glaube nicht, dass wir ein neues Seerecht brauchen. Wir brauchen eine Regelung, die auf diese Form der Massenmigration passt. Und das wäre sicherlich eine Reform des europäischen Asylrechts, eine Abkehr von Dublin, die Staaten, in denen Personen zum ersten Mal den Boden betreten, lange allein gelassen hat mit der Durchführung der Asylverfahren. Ich glaube nicht, dass die Lösung im Seerecht tatsächlich zu suchen ist, sondern vielmehr in der europäischen Asylpolitik.
Wenn auf Malta eine Übergangslösung gefunden wird, dann ist das ja eine gewisserweise eine Abkehr von Dublin durch die Hintertür, nenne ich das jetzt mal.
Ja, das ist richtig und das ist genau der Grund, warum es Widerstand dagegen gibt und auch, Sie hatten es vorhin angesprochen, Widerstand gibt aus Reihen der CDU, die Herrn Seehofer entgegengehalten haben, dass solche Übergangslösungen Dauerlösungen zu werden drohen. Und ich glaube, das ist genau der Grund, warum viele Staaten schon im Vorfeld jetzt solche Abweichungen von Dublin ohne eine echte Reform ablehnen. Ich bin im Übrigen auch der Meinung, dass solche Zwischenlösungen jetzt im Zweifel ein sehr langes Provisorium bleiben, ohne eine echte Reform.
Also wenn das Ganze jetzt nur eine Übergangslösung ist, also ein Notfallmechanismus, dann frage ich mich trotzdem, wie geduldig sozusagen das Papier ist, auf dem diese Lösung aufgeschrieben wurde. Weil jetzt gerade sprechen wir eigentlich von verhältnismäßig wenigen Menschen, die im Mittelmeer unterwegs sind. Aber es kann natürlich sein, dass das in Zukunft wieder deutlich ansteigt. Und kann es dann nicht sein, dass sozusagen diese sogenannte Koalition der Willigen ihre morgen getroffenen Zusagen ganz schnell auch wieder vergessen wird?
Das kann sehr gut sein. Ich glaube auch, dass wir letztlich eine dauerhafte Lösung brauchen. Auch da können Sie jetzt Verbindung ziehen zum Klimawandel und zu bewaffneten Auseinandersetzungen, insbesondere auf dem afrikanischen Kontinent. Die Leute werden weiter kommen. Und ich glaube tatsächlich nicht, dass das Retten vor Ertrinken einen falschen Anreiz setzt. Wer es bis zur libyschen Küste geschafft hat, der begibt sich ohnehin auf ein Boot. Und wir brauchen eine Lösung, die dauerhaft mit diesem Phänomen der Flucht über das Mittelmeer umgeht, weil ansonsten Staaten ihre Bereitschaft zurückziehen oder eben wir eine Situation weiterhin vorfinden, wo wir nur ad hoc schnell irgendwie Feuer löschen, ohne eine ernsthafte Lösung zu finden.
Und wenn wir jetzt Dublin sozusagen durch die Hintertür in bestimmten Situationen außer Kraft setzen, jetzt mal auch wieder aus juristischer Perspektive, geht das überhaupt? Weil letztendlich wird da ja eine bestehende Regelung irgendwie umgangen.
Ja, wenn die Staaten sich darüber einig sind, geht das. Da ist das Unionsrecht, was ja ansonsten eine eigene Rechtsordnung für sich ist, doch wieder sehr stark Völkerrecht, also von Staaten gemachtes Recht. In dem Moment, wo sich alle Staaten einig sind, dass man abweichen möchte, ist das möglich.
Wir haben jetzt über Recht und Gesetz viel geredet, jetzt trotzdem am Ende noch mal ganz kurz über Moral. Dass man Menschen in Seenot retten muss, ist moralisch eine Selbstverständlichkeit. Dass man ihnen sichere Einfahrt irgendeiner Weise gewährt, eigentlich auch. Aber inwieweit kann denn Moral eigentlich eine juristische Kategorie sein und werden?
Ja, wir trennen häufig Moral und Recht. Recht muss nicht moralisch sein, aber ein gewisser moralischer Kompass. Und dazu gehört eben auch, dass man Personen, die sich in einer verzweifelten Lage befinden, rettet und ihnen irgendwie eine Perspektive eröffnet. Das ist eine Gerechtigkeitserwägung und die natürlich auch dann rechtliche Regelungen legitimiert.